Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mehr als jeder zweite Corona-Labortest ist aktuell nach wie vor positiv. Die zweite Omikron-Welle also noch in voller Fahrt, nicht nur bei uns in Deutschland, ja auch übrigens. Und viele trifft es auch, die eigentlich noch versucht hatten, eine Infektion jetzt zumindest zu vermeiden. Vor anderthalb Wochen habe ich darüber schon einmal mit Dr. Emanuel Wieler gesprochen vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Und ich möchte das jetzt noch einmal tun, einfach weil da noch so viel übrig geblieben ist von dem Thema und auch Fragen an uns kamen, was auch da noch wichtig ist. Deswegen jetzt, hallo Herr Wieler, noch einmal.
Hallo, Frau Kühn.
Vielleicht für alle zur Einordnung. Vorletzte Woche, da hatten wir beide gesprochen darüber, dass Infektion nach Impfung, Infektion und Impfung, jetzt überspitzt gesagt, gar nicht per se schlimm ist, sondern dass das immunologisch eigentlich eine Kombination aus Impfung und Infektion durchaus wichtig ist. Weil vielen, da so war zumindest auch mein Gefühl, das vielleicht bisher noch nicht so klar ist, auch wenn das zum Beispiel auch schon ausführlicher Thema im Coronavirus-Update-Podcast des NDR war mit Christian Drosten. Und jetzt zeigen uns die Abrufzahlen unseres Interviews von vergangener Woche digital auch, dass das viele nach wie vor interessiert, dass das sehr viele hören. Und es waren Fragen offen geblieben, uns haben jetzt Fragen erreicht und deswegen jetzt Runde 2, nachgefragt sozusagen, nochmal ein längerer Rundumschlag, ohne Deadline zeitlich. Und für alle, die in Runde 1 nicht mitgehört haben, zum Reinkommen vielleicht nochmal generell. Warum ist das denn so? Warum sind Infektionen, vor allem wenn ich gut geimpft, also geboostert bin, nicht per se schlecht?
Die Corona-Impfung bereitet unser Immunsystem sehr gut darauf vor, mit dem Virus fertig zu werden, wenn es denn in unseren Körper reinkommt. Und das bedeutet, dass man dann mit viel kleiner Wahrscheinlichkeit schwer krank wird. Aber eben das Wort Wahrscheinlichkeit sagt es schon. In der Wissenschaft machen wir ja immer Statistiken, wir erstellen Wahrscheinlichkeiten und sagen, ja, es ist so und so viel weniger wahrscheinlich. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Einzelfall, der ja die einzelnen Menschen beschäftigt. Also werde ich schwer krank, wenn ich geboostert bin und mich dann trotzdem anstecke, oder werde ich dann nicht schwer krank? Und es ist in der Kommunikation immer auch schwierig, quasi das zu unterscheiden, zu sagen, ja, es ist eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass du schwer krank wirst, wenn du geimpft bist, aber es ist nicht unmöglich.
Und das ist dann wahrscheinlich auch manchmal das Durcheinander in der öffentlichen Kommunikation, weil das so schwierig ist, eben gleichzeitig Wahrscheinlichkeiten zu kommunizieren, aber trotzdem muss jeder für sich ja den Einzelfall im Blick haben.
Genau, das ist so. Und darüber müssen wir auch immer sprechen und immer sagen, wir können keine absolute Sicherheit garantieren. Das gilt sowieso sowohl für die Wirkung der Impfung an sich, wie auch für mögliche Nebenwirkungen. Schwere Nebenwirkungen der Impfung sind möglich, aber sehr, sehr selten. Und das bedeutet, es wird einige von uns treffen, beziehungsweise hat einige von uns schon getroffen. Die hatten dann zum Beispiel eine Gürtelrose nach der Impfung und die leiden natürlich auch sehr darunter. Aber eben, das sind ganz, ganz seltene Wahrscheinlichkeiten. Und warum wir aus der Wissenschaft hier diese Impfung empfehlen, ist aus dieser Abwägung der Wahrscheinlichkeiten heraus, dass wir sagen, wenn man geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit so viel kleiner, dass man einen schweren Krankheitsverlauf erleidet, dass es richtig ist, das ganz kleine Risiko der Impfung auf sich zu nehmen.
Und wenn wir jetzt auf das mal kommen, was die Impfung mit unserem Immunsystem macht, wie sie das Immunsystem vorbereitet, was muss ich dann wissen? Denn es ist ja jetzt nicht so, dass die Impfung mich vor einer Ansteckung schützt. Wie ist unser Immunsystem da aufgebaut?
Genau, die Impfung schützt nicht vor der Ansteckung. Im Falle von Corona ist das vor allem jetzt mit dieser Omikron-Variante der Fall. Das liegt deswegen, dass diese Omikron-Variante die Immunität, die durch die Impfung oder auch durch eine vorherige Erkrankung mit dem Coronavirus teilweise umgehen kann. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt davon ist, dass diese RNA-Impfung, die wird ja in den Muskel gespritzt und die macht eine Immunität quasi im ganzen Körper. Das sind vor allem Antikörper, die dann im Blutkreislauf zirkulieren. Was sie nicht gut macht und nur teilweise und nicht lange anhalten, ist eine Immunität in den Schleimhäuten. Das bedeutet, wir haben ein so lokales Immunsystem in Nase und Hals, die Antikörper herstellt in unseren Schleimhäuten. Und die sind natürlich entscheidend, um das Virus abzuwehren, wenn es erst reinkommt. Und wenn diese Abwehr nicht mehr da ist oder zu schwach ist, dann kann man sich trotzdem anstecken. Das Virus kann sich etablieren in unseren oberen Atemwegen und dann eben die Krankheit auslösen. Aber trotzdem durch die Reaktivierung des Immungedächtnisses, das durch die Impfung hergestellt wurde, wird ein schwerer Krankheitsverlauf in den meisten Fällen verhindert.
Und wenn mir das jetzt genau passiert, also ich bin geimpft, geboostert, dann stecke ich mich an. Was passiert dann, wenn quasi das Virus auf meine Schleimhäute kommt?
Die erste Barriere ist die Schleimhaut an sich. Das ist eben, wie man sagt, Schleim. Da muss das Virus erst durchkommen und in die Zellen reinkommen, die unter dem Schleim liegen. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir uns mit diesem Coronavirus oder mit allem Atemwegsviren vor allem im Winter anstecken. Weil im Winter ist diese Schleimschicht dünner, weil es kälter ist, dann ist die Luft viel trockener, wird der Schleim eher ausgetrocknet und ist durchlässiger. Das ist einer von vielen Aspekten, warum Atemwegsviren wie auch das Coronavirus oder Grippeviren vor allem im Winter auftreten. Und dann kommt das erste Andocken des Virus in unsere Zellen. Das heißt, es kommt in einige Zellen rein. Man nimmt an, dass bei den meisten Ansteckungen nur so einige Dutzend bis vielleicht einige hundert von hunderte Viruspartikel da zu den Zellen durchkommen. Die gehen da rein und beginnen sich zu vermehren. Und ein Virus braucht ja eine menschliche Zelle oder auch eine Tierzelle, was auch immer, um sich zu vermehren. Die ersten Zellen produzieren Viren, die breiten sich dazu innerhalb von Nase und Hals aus. Wenn es da zu Symptomen kommt, Symptome bedeuten, dass das Immunsystem das Virus bemerkt hat. Und SARS-CoV-2 hat ja die Eigenschaft, dass die Symptome erst nach einigen Tagen auftreten, aber man vorher schon ansteckend ist. Das ist ja auch ein Grund, warum es sich so schnell ausgebreitet hat. Und dann beginnt zuerst das angeborene Immunsystem, das Virus zu bekämpfen. Es entsteht dann mit der Zeit auch diese erworbene Immunität nach einer Infektion. Und der große Unterschied zwischen Impfung und dann Ansteckung oder Ansteckung ohne Impfung ist eben, dass diese erworbene Immunität, das erworbene Immunsystem, das Immungedächtnis schon da ist nach der Impfung und dann schneller bereit ist, das Virus zu bekämpfen. Es dauert ungefähr 3 bis 4 Tage, nachdem das Virus reingekommen ist, bis das Immungedächtnis reaktiviert ist und dann Antikörper und auch T-Zellen beginnen, das Virus zu bekämpfen. Und dadurch wird das Virus schneller eliminiert aus dem Körper raus und kann deswegen oder sehr wahrscheinlich vor allem deswegen auch weniger wahrscheinlich eine schwere Krankheit auslösen.
Wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist das ja eigentlich dann eine relativ komfortable Ausgangssituation für diese Situation, dass das Virus im Fall der Fälle auf die Schleimhäute kommt und ja letztlich dann dazu führt, dass auch dort eine Abwehr aufgebaut wird, Stück für Stück wahrscheinlich, um mich zu trainieren für zukünftige Fälle.
Genau, das ist auch die Überlegung, die ja Christian Drosten jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder geäußert hat, dass es, um quasi den Immunschutz zu komplettieren, eben eine Infektion mit dem Virus selber braucht und weil man ja die Impfung hat, man da nicht so viel zu befürchten braucht. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es da zwei quasi Dinge gibt, die wir beachten müssen. Das erste ist natürlich, dass das eine Überlegung, die insgesamt in der Bevölkerung so stimmt. Weil das ist eben diese Überlegung, dass man so eine Bevölkerungsimmunität aufbauen kann, indem sich jetzt möglichst viele Menschen anstecken und natürlich vor allem diejenigen, die bei einer Ansteckung nichts zu befürchten haben. Das sind die jüngeren Menschen ohne Vorerkrankung, die geimpft sind. Das ist aber eine Überlegung, die für die gesamte Bevölkerung gilt, aber nicht unbedingt für den Einzelfall, weil im Einzelfall kann es immer noch so sein, dass eine Person trotz Impfung schwer krank wird und dann vielleicht auch lange dauern krank wird. Wir wissen beispielsweise, dass die Impfung die Wahrscheinlichkeit von Long-Covid, also von diesen Langzeitfolgen, die Monate dauern können, deutlich verringert, aber nicht ganz eliminiert. Und das bedeutet, wenn sich jetzt ganz viele Menschen anstecken, ist das vielleicht für die Immunität insgesamt in der Bevölkerung gut, aber trotzdem werden einzelne Menschen auch länger dauernd schwer krank werden. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt ist, dass wir noch nicht ganz genau wissen, natürlich, weil es auch noch zu wenig lange da ist, dieses Virus, was bei wiederholten Infektionen mit SARS-CoV-2 geschieht. Es gibt Theorien da draußen, Hypothesen, die zum Beispiel besagen, dass bei jeder Infektion mit SARS-CoV-2 es zu einer Schwächung des Immunsystems gibt. Für diese Hypothesen gibt es bisher recht wenige Anhaltspunkte, aber man kann sie natürlich noch nicht vom Tisch nehmen.
Was viele jetzt auch interessiert hat nach dem ersten Interview, seit wann weiß man das denn, dass diese direkte Abwehr, die Schleimhautimmunität so wichtig ist? Da habe ich überlegt, ist das nicht auch schon Lehrbuchwissen quasi?
Das ist natürlich Lehrbuchwissen und man war auch überrascht davon, dass diese RNA-Impfung, die man das erste Mal in dieser Breite angewendet hat, trotzdem eine relativ gute Schleimhautimmunität erzeugen. Es gab Studien dazu letztes Jahr, die Antikörper im Speichel gemessen haben und vor allem auch diese besondere Form von Schleimhautantikörpern und eben gesehen hat, dass die tatsächlich nach der RNA-Impfung vorhanden wird. Also man hat zuerst gedacht, 2020, ja, diese RNA-Impfung, die wird ja schon funktionieren, hat es ja auch gezeigt. Aber man war dann eigentlich eher zu pessimistisch und Anfang 2021, als da die ersten Resultate vor allem aus Israel reinkamen, war man eigentlich eher zu optimistisch, weil die waren anfänglich sehr, sehr gut. Was man dann bemerkt hat im Laufe des Jahres 2021, dass die Immunität nach einigen Monaten doch spürbar zurückgeht, im Hinblick darauf, dass man sich trotzdem anstecken kann. Schutz vor schwerer Krankheit bleibt viel länger bestehen. Und andererseits war es natürlich dann diese Omikron-Variante, die den Schutz durch die Impfung gehen kann und dann auch wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man sich anstecken kann.
Das heißt auch, dass dann quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel unter Delta schon eine Infektion auf Impfung hatte oder ich habe auch eine Infektion ohne Impfung überstanden, dass das, wo ich mein Immunsystem dann trainiert habe, aber nicht mehr so gut ausreicht, wie wenn weiter Delta zirkuliert hätte.
Genau, das ist so. Das Virus verändert sich ja ständig und es ist natürlich so, dass in einer zunehmenden immunen Bevölkerung, wie wir es jetzt haben, durch die Impfung oder vorhergehende Infektionen, dass zunehmend sich Varianten durchsetzen können, die diesen Immunschutz besser umgehen können. Und Omikron ist ja das beste Beispiel dafür. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir, das ist auch ein bekanntes Phänomen, so eine Art Eindruck im Immunsystem entsteht, der dazu führt, dass wenn eine neue Variante eines Virus kommt, vor allem auch der Schutz gegen die alte Variante aktiviert wird. Und es bedeutet natürlich immer, dass wenn man sich jetzt mit Omikron infiziert hat und sich vorher schon mal mit Delta oder Alpha infiziert hat, jetzt auch komplett ungeimpft, wird vor allem wieder der Alpha-Schutz hochgefahren und es wird nicht so viel Omikron-Schutz neu erzeugt. Das bedeutet, man steckt sich immer wieder an. Das ist ja auch, was wir mit den Erkältungs-Coronaviren kennen. Da ist die Annahme, dass man sich alle 2 bis 5 Jahre damit ansteckt. Aber eben, weil man schon so viel vorhergehende Immunität hat, sind das dann wirklich nur Erkältungen, von denen in den allermeisten Fällen bei den 4 Erkältungs-Coronaviren überhaupt nichts zu befürchten ist.
Hat das dann auch Effekte für wie ansteckend ich bin, also wenn mein Immunsystem schon gerüsteter ist?
Das ist so. Was man zuerst letztes Jahr gesehen hat im Laufe von 2021, war schon, dass Menschen, die geimpft waren, wenn sie sich trotzdem angesteckt hatten, dass die auch weniger ansteckend waren. Was sich dann so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass das vor allem ein zeitlicher Effekt ist. Also dass ganz zu Beginn einer Ansteckung ist, man unabhängig davon ansteckend ist, ob man geimpft ist oder nicht, aber dass bei geimpften Menschen das Virus schneller aus dem Körper verschwindet. Das heißt, sie sind weniger lange ansteckend. Das heißt, die Impfung schützt einen gewissen Teil auch davon, andere Menschen anzustecken.
Und auch dann Ansteckungen drauf, also wenn ich jetzt sozusagen mein Immungedächtnis schon vielfach trainiert habe, Impfung, Infektion, im Zweifel jetzt Delta und Omikron schon, wenn ich sozusagen größeres Unglück hatte?
Wenn man die anderen Atemwegsviren, also die 4 Erkältungs-Coronaviren, RSV, Grippevirus und so weiter zum Maßstab nimmt, dann wird es so sein, dass man sich alle paar Jahre damit infizieren wird, mit dem SARS-CoV-2. Auch unter der Annahme, dass sich dieses Virus ähnlich verändern wird, also dass es immer so ein bisschen leicht seine Oberflächenstruktur verändert, um die Immunität so ein bisschen zu umgehen. Das ist so, wie wir es von den anderen Viren kennen. Und die naheliegendste Hypothese ist natürlich davon auszugehen, dass das mit SARS-CoV-2 auch so sein wird. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist ja, dass wir jetzt diese Nasenimpfstoffe in Entwicklung haben, also Impfstoffe, die als Nasenspray gegeben werden. Das können zum Beispiel abgeschwächte Viren sein. Und wir wissen natürlich noch nicht genau, weil solche Impfstoffe bisher auch noch nicht wirklich in der Breite angewendet wurden. Es gibt einige Beispiele für Grippe. Wir wissen natürlich noch nicht genau, welche Wirkung die dann haben werden. Es kann durchaus sein, dass diese Nasenspray-Impfstoffe dann wirklich so wirksam werden, dass man wie bei der Masernimpfung einen Schutz über Jahrzehnte oder sogar das gesamte Leben hat. Das wissen wir schlicht noch nicht. Es ist auch noch nicht klar, wann diese Nasensprayimpfstoffe tatsächlich zur Anwendung kommen. Ich bin auch an einem Projekt beteiligt, wo wir einen solchen erforschen. Der kommt jetzt dann in Phase 1. Das sind die ersten klinischen Studien. Das heißt eher, dass das nicht vor nächsten Winter kommen wird.
Also wir müssen quasi noch eine ganze Zeit auf die Art und Weise jetzt mit dem Virus leben, wie wir es mit den bisherigen Impfstoffen tun. Eine Impfstoffabwehr direkt ist im Moment, zumindest bis zum Herbst, Winter, nicht in Sicht. Was hilft mir denn dann diese Schleimhautimmunität, wenn ich mich jetzt infiziert habe auf Impfung?
Die Schleimhautimmunität bremst das Virus viel früher. Also wenn es überhaupt zu einer Ansteckung kommen kann, also wenn das Virus überhaupt in unsere Zellen in der Nase reinkommt, auch dann wird es gebremst. Die Antikörper sind ja in diesem Schleim, den ich vorher beschrieben habe, selber drin. Und wenn das jetzt Virus natürlich reinkommt, den Schleim berührt, das sind diese Antikörper, die heften sich sofort an das Virus dran und verhindern, dass es überhaupt die ersten Zellen anstecken kann. Wenn man quasi diesen Glücksfall erlebt, dann merkt man gar nicht, dass man da überhaupt das Virus in der Nase drin hatte. Und auch wenn es sich dann beginnt zu vermehren und noch einige von diesen Schleimhautantikörpern da sind, werden die auch relativ schnell die Ausbreitung des Virus vermehren. Und je kleiner der Infektionsherd ist in den oberen Atemwegen, desto leichter ist die Erkrankung und desto schneller geht sie auch wieder vorbei.
Und bei all dem bin ich abhängig davon und hoffe, dass möglichst lange eine Variante zirkuliert und keine neue kommt.
Genau. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Was kommt als nächstes nach diesem Omikron? Wir hatten jetzt diese zwei Omikron-Subtypen, das BA1 und das BA2. Und wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Was uns eigentlich zuversichtlich stimmen kann, ist einerseits, dass wir bisher trotz sehr wahrscheinlich schon über einer Milliarde Ansteckungen weltweit relativ wenig so Hauptvarianten gesehen hatten. Also bei uns in Europa war das das Ursprungsvirus. Und dann kam Alpha, Delta, Omikron, BA1 und BA2. Aber angesichts dieser vielen Ansteckungen, die ja immer auch eine Möglichkeit sind, für das Virus sich zu verändern, sind das eigentlich erstaunlich wenige Varianten. Vor allem, wenn wir mit Viren vergleichen, wie eben das Grippevirus, die sich viel schneller verändern können und eine viel größere Variabilität haben. Und das Zweite ist, dass wir, so wie man es vom Grippevirus ja auch schon kennt, ein weltweites Beobachtungssystem jetzt in Kraft hat, dass es erlaubt, innerhalb von Wochen quasi zu vermelden, ja, jetzt kommt da wirklich tatsächlich was Neues hoch. Wir müssen ja berücksichtigen, diese Omikron-Variante wurde innerhalb von 2-3 Wochen in Südafrika und Botswana entdeckt, beschrieben, die Information wurde weitergegeben und man wusste, aha, jetzt kommt da was. Und das bedeutet natürlich auch, diese Beobachtungssysteme sind weiter in Kraft und bei der Grippe ist es ja so, dass man jetzt so um diesen Zeitpunkt herum entschieden wird, welcher Impfstoff für den nächsten Winter vorbereitet wird, also für unseren Winter auf der Nordhalbkugel. Und genauso wird es jetzt auch mit dem Coronavirus sein. Man wird so dann im Sommer wissen, ah, okay, das ist jetzt sehr wahrscheinlich die Variante für den nächsten Winter. Und dann kann man sich überlegen, ist es jetzt richtig, den Impfstoff anzupassen und wenn ja, in welche Richtung.
Jetzt haben wir so einiges an Rückmeldungen auch in den sozialen Medien bekommen nach dem ersten Interview zu diesem Thema hybride Immunität, also dass quasi die Wechselwirkung von Impfen und Infizieren gar nicht mal so unwichtig für uns ist, was unseren Schutz angeht. Da fragten dann viele, ja, wo sind denn die Beweise? Wie sicher ist das denn, dass das bei Corona auch klappt? Was können Sie da sagen?
Genau, also in der Wissenschaft baut man ja immer auf dem auf, was quasi in den Jahrzehnten oder manchmal auch Jahrhunderten davor geforscht wurde. Und das ist der Vorteil, dass wir da einen riesigen Schatz an Wissen auch haben. Eben alle diese Themen, die wir jetzt angucken beim Coronavirus, sind ja auch nicht neu. Auch zum Beispiel Long-Covid, dass man nach einer Viruserkrankung langdauernde Symptome haben kann. Das ist kein neues Thema. Das wurde schon mit vielen anderen Viren gesehen, also insbesondere Grippe oder das Epstein-Barr-Virus. Hat natürlich immer den Nachteil, dass man dadurch vielleicht auch wirklich neuen Dingen gegenüber ein bisschen blind ist. Und wie ich vorher schon zuvor gesagt habe, was wir daraus bisher sagen können mit unserem Wissen, das halt einfach nur auf nur 2 Jahren Erfahrung mit diesem Virus jetzt basiert ist, es ist sehr wahrscheinlich so oder anders, aber eben so wirklich wissen, Bescheid wissen werden wir in 5 Jahren. Und das ist eben natürlich schwierig. Wir müssen alle ein bisschen mit dieser Unsicherheit umgehen können. Wir müssen uns gewahr werden, dass wir das nicht absolut ausschließen können, gewisse Dinge. Aber es ist trotzdem so, dass die Wissenschaft, glaube ich, fähig war, in den letzten 2 Jahren jetzt so viel Wissen zu akkumulieren, dass wir zum Beispiel mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen können, dass Menschen, die dreifach geimpft sind und jetzt Omikron kriegen, dass die eben wenn keine Immunvorerkrankungen da sind, wenn keine Immunsuppression da sind, wenn es Menschen unter 70 sind, dass sie dann eben nicht viel zu befürchten haben, außer natürlich eine schwere Erkältung, was trotzdem sehr unangenehm ist. Und es gibt ja auch deswegen Gründe, wenn möglich, eine Infektion zu vermeiden.
Und genau dazu hat Christian Drosten ja diese Woche etwas gesagt, was Sie schon vorhin angedeutet haben, aus meiner Sicht sehr Wichtiges. Er hat nämlich gesagt, dann, dass wenn sich Jüngere, gut Geimpfte, jetzt Richtung Sommer infizieren, dann machen sie damit auch was für die Gemeinschaft. Also konkret, Zitat, sie bauen, wenn sie sich infizieren, Immunität auf, auch für die Gemeinschaft. Warum ist das ein Schutz für die Gemeinschaft?
Weil je stärker die Immunität bei den einzelnen Menschen ist, desto besser sind auch andere geschützt. Und zwar deswegen, weil ja je stärker die Immunität ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich überhaupt ansteckt. Und wenn man sich nicht ansteckt, kann man das Virus nicht weitergeben. Das ist das Erste. Und eben der Zweite ist eben, je stärker die eigene Immunität ist, desto schneller kriegt man das Virus auch wieder weg und desto kürzer ist man auch ansteckend. Und das ist so, diese Mechanismen schützen dann natürlich auch andere Menschen. Und wenn wir jetzt, wie wir es bei anderen Viruserkrankungen haben, so eine ganz breite Bevölkerungsimmunität, dann wird das Virus im Allgemeinen gebremst. Aber eben, das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine Überlegung, statistisch auf die ganze Bevölkerung gesehen, der einzelne Mensch, der dann trotzdem schwer krank ist und zwei Wochen schlapp im Bett liegt, 40 Grad Fieber hat, dieser Person ist damit natürlich nicht geholfen. Und das ist halt wichtig, wenn man mit der Aussage von Christian Drosten umgehen will. Man muss sich da immer bewusst sein, dass das eine Überlegung ist, die statistisch für die gesamte Bevölkerung gilt, aber trotzdem für Einzelpersonen schwerwiegende Folgen haben kann.
Müssen wir alle das vielleicht auch in der ganzen Diskussion besser lernen? Denn mir fällt das oft auf, dass Aussagen, die eben in einem Kontext gemacht werden, wie hier jetzt eben gesamtgesellschaftlich, dann runtergebrochen werden und gesagt haben, aber im Einzelfall ist das ja quasi für den Menschen tödlich. Sollten wir da vielleicht in der Diskussion gesamtgesellschaftlich ein bisschen anders uns herantasten an die Form des Umgangs mit diesen Aussagen?
Klar, das wäre natürlich gut und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer kommuniziert, dass wir eigentlich in Wahrscheinlichkeiten sprechen. Auf der anderen Seite können wir uns, glaube ich, schon auch bewusst sein, eben diese Kosmonfragen da von Frau Betsch aus Erfurt haben ja auch gezeigt, wie viele Menschen sich eigentlich an diese Maßnahmen halten. Die Impfquoten zeigen, glaube ich, irgendwie weit über 80% der Erwachsenen sind vollständig geimpft, sehr viele jetzt auch schon dreifach. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, die Bevölkerung hat einen sehr guten Umgang mit diesem Virus. Und ich glaube, auch deswegen haben wir das natürlich, also im Verhältnis dessen, wie gefährlich dieses Virus ist und wie ansteckend, im Verhältnis dazu kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir das einigermaßen gut überstanden haben. Natürlich eben, es ist ganz viel Schreckliches passiert. Es sind über 100.000 Menschen in Deutschland gestorben, wirtschaftliche, soziale Schäden aller Art. Aber wenn wir vergleichen, wie Bakterien- oder Viruspandemien früher, was die an Schäden angerichtet haben, können wir, glaube ich, trotzdem sagen, dass wir einigermaßen glimpflich davongekommen sind, auch weil sich die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung sich sehr vernünftig und vorsichtig verhalten hat.
Wenn wir mal auf jetzt auch das schauen, was dann öffentlich auch manchmal wird aus einzelnen Fragen und Antworten. Ich hatte ja im ersten Interview gefragt, ob es denn einen schlechteren oder besseren Zeitpunkt gibt, sich anzustecken nach einer Impfung, einem Booster. Und da haben Sie dann auch geantwortet drauf, dass das rein theoretisch 6 Monate nach dem Booster ist. Gelesen habe ich dann bei Twitter, dass das als Empfehlung zur Infektion gedeutet wurde, dass wir das gesagt hätten. Hätte ich das besser nicht fragen sollen? Also ich hatte mir diese Frage gestellt.
Nee, ich glaube, dass ganz viele Menschen stellen sich ja diese Frage und ich mir natürlich auch. Ich kann es immer noch kaum glauben und ich erwarte jeden Tag, dass sich das ändert. Ich bin ja nach wie vor ohne Corona-Infektion durch diese Pandemie gekommen. Und ich frage mich natürlich, habe ich auch schon gefragt, eigentlich jetzt, oder mein Booster war Anfang Januar, glaube ich, am 7. Januar oder sowas. Und ich weiß ja, dass je länger es dauert, desto weniger Antikörper habe ich und desto schwerer wird die Infektion dann werden. Und ich habe das jetzt auch schon von anderen gehört. Die waren da wie auch so ein bisschen erleichtert, dass sie es dann hatten und natürlich vor allem froh darüber, dass sie es nicht schwer hatten. Aber trotzdem ist es ja richtig, wenn man sich sagt, ja gut, wir wollen Infektionen vermeiden. Wir waschen uns ja auch die Hände, damit wir nicht irgendwelche Bakterien oder Noroviren in den Körper reinkriegen. Also mit dem dann auf individueller Ebene umzugehen, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, wir haben jetzt insgesamt auch sehr viel alle von uns haben jetzt sehr viel über Infektionskrankheiten gelernt und die allermeisten Menschen finden ja auch einen schlussendlich dann entspannten Umgang damit. Wenn jetzt dann natürlich einzelne harsche Rückmeldungen kommen, auf welchen Kanälen auch immer, dann ist das so. Diese Meinungen sind irgendwo auch legitim und man muss damit umgehen können. Aber die Frage zu stellen, finde ich trotzdem wichtig.
Sie haben ja dann auch geantwortet tatsächlich. Und ich weiß auch, dass das, ich will nicht sagen, nicht alle machen, aber dass sich so mancher da vielleicht nicht wohl mitfühlt. Sie klären ja generell viel auf, auch in Ihrem Blog, auch über Sachen, die man woanders jetzt eher seltener findet. Studien, die von manchen falsch interpretiert werden, Impfnebenwirkungen, Long-Covid. So, ich würde sagen, alle Shitstorm-verdächtigen Themen sind da dabei, wo Sie dann auch im Nachhinein etwa bei Twitter viel noch reagieren und erklären. Warum machen Sie das?
Ja, es ist ja, oder ich bin ja quasi seit Doktorarbeit ist jetzt auch schon 12 Jahre her. Also ich bin quasi von Beruf her Wissenschaftler. Und das ist ja, bis vor der Pandemie war das halt einfach auch so ein Beruf. Natürlich vielleicht ein bisschen speziell in einiger Hinsicht, aber jetzt auch nicht besonders auffällig. Und natürlich in einer Pandemie und vor allem, wenn es dann noch also ich arbeite seit irgendwie 8 Jahren mit Viren und seit 2018 mit Coronaviren. Wenn man sich dann natürlich viel besser im Thema auskennt, dann ist das eigentlich eine angenehme Lage, weil diese ganzen Befürchtungen, die dann natürlich mitkommen mit der Pandemie, die betreffen einem dann viel weniger, weil man alle diese Informationen besser einordnen kann. Das ist ja wie auch so, ich glaube, jetzt geht es den Russland-Expertinnen und Experten ja ein bisschen so, die wissen das ja alles schon, weil sie sich seit 12 Jahren mit Russland und mit Osteuropa beschäftigen und sind jetzt bei vielem nicht so überrascht wie ich zum Beispiel und können dann viele Informationen auch besser einordnen und sagen, ja, das ist jetzt tatsächlich so oder das ist jetzt halt irgendwie Fake News. Und das war ein bisschen auch die Motivation, quasi diese, ja, vielleicht kann man sagen, Gelassenheit oder auch Sicherheit im Umgang mit all diesen vielen Informationen, die da auf uns eingeprasselt sind, ein bisschen weiterzugeben. Und damit den Menschen zu helfen, durch diese schwierige Situation der Pandemie zu kommen.
Und Sie erklären das da wirklich, muss ich sagen, immer sehr gut und knapp gebündelt. Vielleicht auch einfach, wenn man darauf schaut, nochmal ja, der Anreiz für uns alle, dass wir mitnehmen, vielleicht einfach etwas sachlicher auf die Dinge zu gucken und selber dann zu schauen, ob die Emotionen, die bei einer Sache gerade hochkommen, wirklich dann ausgelöst wurden durch den Fakt, den man gelesen hat oder durch etwas anderes. Das ist so jetzt mein Resümee nach vielen, vielen Monaten auch. Herr Wieler, vielen, vielen Dank für diese Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben, um uns das noch einmal genauer zu erklären alles.
Vielen Dank Ihnen.